Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lias Crime Time. Es freut mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und mir zuhören möchtet. Über deutsche Kriminalvermisstenfälle oder auch geklärte, ungeklärte Fälle. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal ist es sehr vielseitig. Heute habe ich nämlich auch mal wieder einen Fall, der nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Österreich. Ich habe ja nicht ganz so oft Schweizer oder Österreicher Fälle, diesmal aber schon. Und dieser Fall hat mich schon extrem an den Fall von Rebecca Reusch erinnert. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, ihr Lieben, dann hört doch jetzt gerne mal rein. Ihr dürft mir auch weiterhin gerne Fallvorschläge an meine E-Mail-Adresse oder auch Instagram-Privatnachricht schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hatte das bei Instagram vor kurzem auch mal gerade geschrieben, dass ich immer so Monatslisten mache mit Fällen. Es werden dann nicht immer die Fälle, weil ich manchmal dann auf andere stoße, aber ich mache mir meistens so Monatslisten, was ich so veröffentlichen möchte. Und vielleicht kommt er auch mal mit einem Fall auf meine Monatsliste. So, ihr Lieben. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir mit dem Fall. Heute möchte ich euch nämlich über den vermissten Fall Jennifer Scharinger berichten. Ich sage es jetzt schon vorab, ich hoffe, dass ich alle Gebiete, die gleich genannt werden, auch wirklich richtig verstanden und aufgenommen habe, weil ich teils meine Infos auch aus Interviews gezogen habe und die Sprache, natürlich der Dialekt, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen war. Ich habe das natürlich auch alles gegoogelt und so weiter, aber ich hoffe, dass ich das alles so gut wiedergebe, wie es auch dann wirklich war. Das nur kurz vorab, sonst dürfen mich die Österreicher auch gerne berichtigen. Jennifer oder auch Jenny genannt, so werde ich sie wahrscheinlich auch jetzt einige Male abkürzen, war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Jahr 2018 damals erst 21 Jahre alt. Jenny wuchs im Hanftal in Niederösterreich auf. Mit 16 brach Jenny allerdings die Schule ab. Dann hat sie sich einen Job gesucht und zog in eine Wohnung in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau. Später holte sie ihr Matura, also ihr Abitur, nach und begann mit einem Studium, was sie auch immer noch weiterführte, aber wohl auch nebenbei arbeitete, so habe ich das verstanden. Jenny galt als eine sehr selbstständige junge Frau, die ja auch früh von zu Hause ausgezogen ist. Sie war politisch interessiert und auch sehr lebenslustig. Jenny hatte auch noch zwei Schwestern, sie war aber irgendwie der Mittelpunkt der Familie, so hat ihre Mutter das gesagt. Auch das Verhältnis zu ihren Eltern soll wohl ziemlich gut gewesen sein. Aber dann verschwand Jenny auf einmal und nichts ist mehr, wie es einmal war. Ich erzähle euch nun erstmal über den Tag, an dem Jenny verschwunden ist bzw. zuletzt gesehen wurde. Den Tag, wo man Jenny nämlich das letzte Mal gesehen hatte, war der 21. Januar 2018. Jenny fuhr mit ihrem damaligen Freund zu ihrer Mutter nach Hanftal. Sie wollte dort eine Hose von ihr abholen und es wurde noch gemeinsam gegessen. Aber irgendwie war Jenny an diesem Tag wohl nicht so gut drauf. Als sie die Hose suchte, war ihr Freund ja wie gesagt mit dabei und schaute dann in Jennys Elternhaus wohl einfach noch in die Schränke rein, um beim Suchen zu helfen oder wie auch immer, was Jennys Mutter Brigitta aber nicht so schön fand und ihm das wohl auch mitgeteilt hatte. Nachdem sich Jennys Mutter also dem Freund dann mitgeteilt hatte, schien Jenny das wohl etwas sauer gemacht zu haben, dass die Mutter sich da geäußert habe ihrem Freund gegenüber. Und sie sei dann einfach gegangen, ohne sich richtig von ihrer Mutter zu verabschieden. Und eigentlich hat sie sie wohl immer in den Arm genommen. Die haben noch gesprochen, die hatten ein sehr herzliches Verhältnis. Aber an diesem Tag ist Jenny halt einfach gerade an ihrem letzten Tag, wo sie sich gesehen haben, ja, einfach abgedampft, kann man sagen. Und nach dem Besuch bei ihrer Mutter ist sie dann noch mit ihrem Freund zu ihrer Schwester gefahren. Aber am späten Nachmittag waren die beiden dann wieder zurück in Wien. Und an dem Abend traf sich Jenny dann noch mit einer Freundin, die sie noch aus Schulzeiten kannte. Das war ein lustiger Abend, ein normaler Abend, erzählt die Freundin. Sie seien etwas trinken gegangen auf der Nussdorfer Straße und Jenny sei wie immer gewesen. Man redete über die Uni und den Alltag und nichts fiel in dem Gespräch, was besorgniserregend hätte sein können. Um Mitternacht brachte Jenny ihre Freundin dann noch nach Hause und wollte eigentlich mit der U-Bahn nach Hause fahren, verpasste aber die letzte U-Bahn an diesem Abend bzw. dieser Nacht. Und daraufhin rief sie dann ihren Freund Oliver an. Das ist übrigens nicht sein richtiger Name und alles, was ich euch gleich erzähle, was mit Freund und Ex-Freund zu tun hat, das ist immer dieser Oliver. Ich wollte jetzt nur nicht immer Freund und Ex-Freund erwähnen, sondern halt auch mal einen Namen sagen, aber den echten Namen möchte ich natürlich hier nicht veröffentlichen. Oliver ist dann auch gekommen und holte Jenny mit dem Auto ab. Das Auto stellte er dann in der Tiefgarage in der Universumstraße ab. Dabei entstand auch das letzte Bild, was von Jenny und Oliver existiert. Das blende ich euch auch mal ein, allerdings jetzt nicht mit dem Oliver drauf. Ich stelle das auch nochmal zusätzlich auf Instagram und Jenny ist in die Kamera blickend, lächelnd abgelichtet worden. Also das sieht auch aus, als wäre alles in Ordnung. Und das Foto sendete sie auch noch ihrer Freundin, die sie ja nach Hause brachte, mit den Worten "Bin safe" um 1.16 Uhr in der Nacht, also so, dass man sich eigentlich keine Sorgen um Jenny machen brauchte. Und in den nächsten Tagen hatte Jenny Urlaub und wurde also auch nicht auf der Arbeit vermisst, die sie wohl zusätzlich, wie ich ja eben schon sagte, wohl zum Studium hatte. Aber in den Tagen nach dem 22.01.2018 versuchten noch andere Leute, Jenny natürlich zu erreichen, zum Beispiel auch ihre Mutter. Sie hat aber gedacht, Jenny hätte viel zu tun und würde dann sicher in den kommenden Tagen sich melden. Dies schien also auch durchaus schon mal vorgekommen zu sein, deswegen machte man sich da jetzt auch nicht so Sorgen. Und am 29. Januar, da hätte Jenny wieder arbeiten müssen, aber dort ist sie nicht erschienen. Und ausgerechnet ihr Chef meldet sie dann als vermisst, als sie 2 Tage unentschuldigt gefehlt hat. Auch wollten Kollegen gewusst haben, dass Jenny sich wohl vor kurzem von ihrem Freund getrennt haben soll, also von Oliver. Daher war der Chef und auch die Kollegen wohl sowieso etwas unruhig. Am 30. Januar 2018 ging die Polizei dann mitten in der Nacht zu Jennys Mutter, um zu fragen, ob sie bei ihr sei, aber das war ja leider nicht der Fall. Ihre Mutter hat dann natürlich auch alle Kontakte von Jenny angeschrieben oder angerufen und hat dann eben vom Ex-Freund Oliver erfahren, dass die beiden sich getrennt haben und erst dachte man, gerade aufgrund der Trennung könnte Jenny sich vielleicht was angetan haben oder vielleicht erstmal ihre Ruhe gewollt haben. Aber sie hat sich eben so gar nicht gemeldet und konnte dies natürlich auch nicht so wirklich, denn Jennys komplette Sachen, auch ihr Handy, lagen seit Tagen in der Wohnung. Also da war es schlecht, mal mit dem eigenen Handy anzurufen. Und auch Oliver hat dann natürlich seine Version der Trennung erzählt. In der Nacht, wo er sie abholte, am 22.01., seien sie dann irgendwann ganz normal schlafen gegangen und in der Früh soll Oliver sie dann gefragt haben, ob er sie zur Arbeit fahren sollte. Aber Jenny hatte ja Urlaub und sie sei daraufhin sauer geworden und hätte sich dann von ihm getrennt. Oliver soll seine Sachen packen und gehen, also ziemlich zügig gehen. Aber die Wohnung, die war übrigens auch nicht von den beiden, also konnte sie ihn eigentlich sozusagen rauswerfen, die Wohnung in der Ospelgasse, denn Oliver zog erst seit kurzem dort mit ein, das soll erst Mitte September gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt im Mietvertrag stand, auf jeden Fall sollte er eben dann die Wohnung verlassen, die Jenny als erstes für sich angemietet hatte. Das waren auch nur so ungefähr 50 Quadratmeter. Und nachdem Jenny dann von Oliver eben verlangt haben soll, seine Sachen zu packen, sei sie dann aber aus der Wohnung und wie ich eben schon erwähnte, eben ohne Handy, Ausweis oder Portemonnaie. Und gleichzeitig am 22. Januar will eine sogenannte Hauspflegerin, so nennt sich das wohl in Österreich, Jenny noch gesehen haben. Sie soll total blass im Gesicht gewesen sein und nicht so wie sonst gewesen. Als diese sie gefragt hat, ob alles in Ordnung sei, hat Jenny nur gesagt, ja, und sie habe jetzt aber keine Zeit. Sie soll verstört gewirkt haben, aber vermutlich hat sich die Frau nämlich im Tag geirrt, denn die Kleidung, die Jenny angehabt haben soll, die liegt noch zu Hause und Jenny ist mit der Kleidung verschwunden, wo sie ihre Freundin am Vorabend auch mitgetroffen hatte. Und da Jennys Handy ja noch zu Hause lag, überprüfte die Polizei natürlich auch das Handy. Und dabei stießen die Ermittler auf Chatverläufe zwischen Jenny und Oliver. Scheinbar waren die beiden schon seit Oktober nicht mehr zusammen, also kurz nachdem sie überhaupt zusammengezogen waren. 3 Monate bevor sie verschwand, waren sie dann wohl schon getrennt, scheinbar. Zumindest machte das wohl so den Anschein, dass die Trennung vorher gewesen sein muss. Aber von dieser Trennung hat auch niemand was gewusst. Nicht einmal die engsten Kontakte von Jenny haben da irgendwas drüber erzählt. Und man stellte auch fest, dass eine Decke mit Tigermuster aus Jennys Haushalt gefehlt hat und eine Spardose, wo wohl Geld drin gewesen sein soll, die soll auch gefehlt haben. Und gerade bei diesem Deckenszenario musste ich sofort an Rebecca Reusch denken. Und natürlich spielt auch in diesem Fall genauso wie auch in dem Fall von Rebecca die letzte Kontaktperson immer eine sehr große Rolle, in diesem Fall Oliver, Jennys Ex-Freund. Auch sein Handy wurde natürlich von der Polizei durchsucht und am Abend, wo Jenny dann verschwunden ist, schrieb er mit einer anderen Frau. Auch am 22.01. schrieb er einer Spielerfreundin dann, es sei endgültig aus mit Jenny. Also ob das jetzt vorher schon war oder ganz aus dann wirklich erst da am 22.01., das bleibt wohl offen. Aber nicht nur das fanden die Ermittler auf dem Handy von Oliver. Es gab dort auch Fotos von Jenny, aber keine gewöhnlichen. Oliver hatte Jenny mit einer versteckten Kamera zu Hause gefilmt, von der sie natürlich nichts wusste. Erinnert mich jetzt stark an den Fall von Anna S., da dürft ihr auch gerne nochmal reinhören, das war mein erstes Angehörigenprojekt. Und oft soll Oliver eben wohl Nacktaufnahmen von ihr auf dem Handy gehabt haben und die wohl auch nur gespeichert haben. Dazu diente vermutlich die Kamera. Der Polizei erklärte er die Kameras so, dass er diese eben im Herbst gekauft hätte und Schmuddelfilme mit Jenny drehen wollte damit. Viele Bilder hatte er aber auch schon gelöscht auf dem Handy und die Fotos vom 22. Januar konnte man leider nicht mehr feststellen, aber diese wären natürlich eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen. Und auch, dass Jenny tagelang weg war und in der Wohnung noch immer alles unverändert war, das machte Oliver scheinbar auch keine Sorgen. Auch schaute man sich natürlich den Google-Suchverlauf, also den Internet-Browser-Suchverlauf am Handy von Oliver an. Und dort googelte er zum Beispiel nach K.O.-Tropfen, Chloroform oder auch Drogen im Glas. Angeblich wollte er das selbst mal testen. Und natürlich schaute man sich auch die GPS-Daten vom Handy an. In den Hollabrunner Wäldern habe er sich laut GPS einmal länger aufgehalten, auch mitten in der Nacht. Erklärungen dazu gab es keine. Und an dem Tag, an dem Jenny verschwand, wollte er ja zu seinen Eltern. Aber die GPS-Daten ergaben, dass Oliver erst nach Niederösterreich fuhr und dann in ein Gebiet fuhr, wo er sein GPS ausgestellt hat. Ganze 47 Minuten war das Handy in diesem Modus, wo man eben nichts feststellen konnte. Und dann suchte er auf einmal im Navi. Und sofern ich die Berichte richtig verstanden habe, befand er sich dann in Wiendorf. Das ist eine ganz kleine Gemeinde. Laut Google sind da nur 13 Einwohner. Dafür aber sehr viele Felder und eben ja sehr viel Land, sage ich mal. Ein sehr, sehr kleiner Ort, um ungestört zu sein. In dieser Zeit zählte man noch eine sehr hohe Schrittaktivität bei ihm, entweder vielleicht an einer Uhr oder eben am Handy selbst, das weiß ich jetzt nicht genau. Dort verblieb er dann eben diese 47 Minuten irgendwo in diesem Umfeld und was er dort in der Zeit gemacht hat, das ist nicht bekannt. Jennys Familie denkt allerdings natürlich, dass er sie dort irgendwo abgelegt oder vergraben haben könnte. Danach fuhr er allerdings nachweislich via GPS nochmal zur gemeinsamen Wohnung, hatte angeblich aber nur sein Handyladekabel dort vergessen und dann fuhr er wirklich zu seinen Eltern nachweislich. Aber nicht nur Jennys Familie glaubt, dass Jenny tot ist, sondern auch der Anwalt von der Familie, der zusätzlich auch als Detektiv arbeitet. Er glaubt an einen Femizid oder auch Intimizid. In dem Gebiet fanden natürlich auch zahlreiche Suchmaßnahmen nach Jenny statt, das ist ganz klar, mit Hundertschaften und Leichenspürhunden, die teils auch angeschlagen haben, aber an diesen Stellen war leider nichts. Jennys Leiche wird aber auch kurz vor Bergau vermutet, in einem Waldstück, das circa 60.000 Quadratmeter groß ist. Und dort suchte auch eine Hundeführerin nach Jenny, die aber gleichzeitig auch eine Arbeitskollegin gewesen ist. Und das stelle ich mir wirklich total komisch vor, wenn du jemanden so gut kennst und dann suchst du auf einmal nach dem Leichnam, weil du eben Hundeführerin bist. Und der Kollegin hatte Jenny tatsächlich mal von Beziehungsproblemen erzählt. Aber nicht nur dieser Hund von der Freundin kam zum Einsatz, sondern auch noch der berühmte Archäologie-Spürhund Flintstone, der auch schon nach Anna gesucht hat oder auch nach Lieselotte Lauer und Bianca Blömecke gesucht hat, kam dort zum Einsatz. Und auch Jennys Mutter selbst gräbt in diesem Gebiet, wo Hunde mal angeschlagen haben oder wo eben der Ex-Freund sich aufgehalten hat nach ihrer Tochter. Sie sagt nämlich, sie muss etwas tun, sie kann nicht einfach so zu Hause rumsitzen und nichts tun, sie möchte natürlich ihr Kind finden. Und mit Gummistiefel, Spaten und Rechen begleitet von ihrem Hund sucht sie dann auch tatsächlich nach Jenny. Es fehlt nämlich auch ein schwarzer Koffer aus dem Keller. Und die Hoffnung von Jennys Mutter ist, dass wenn sie einen Metalldetektor eben dabei hat, der dann ja eigentlich anschlagen müsste, zum Beispiel am Reißverschluss oder so von dem Koffer, an diesem Zipper, und das ist halt so ihre Hoffnung, deswegen geht sie dann eben ja so vor und sucht dann eben auch dort nach ihr. Auch hält man weiterhin natürlich Ausschau nach der Tigerdecke, die verschwunden ist. Und auch ein Förster in dem Gebiet bei Bergau, was ja wohl auch eine Rolle spielt, bemerkte ein Auto, vermutlich am Tag des Verschwindens, das genaue Datum ist mir aber nicht bekannt. Und er schaute sich auch das Autokennzeichen an und es war das Kennzeichen von Oliver laut dem Kurier-Podcast. Und Bergau liegt jetzt nicht weit entfernt von dem Weinviertel, wo Olivers Eltern leben und er jetzt auch seit der Trennung lebt. Und das hat mich auch so total an den Fall Rebecca Reusch nochmal erinnert, nicht nur wegen der Decke, sondern eben auch, weil da wieder jemand mit Auto gesichtet wurde. Im Fall von Rebecca konnte man es ja leider nicht ganz beweisen, weil die sich das Autokennzeichen nicht gemerkt haben. Aber er hat ja zugegeben, dass er da irgendwo unterwegs war. Aber das erinnert mich alles total an den Fall Rebecca Reusch. Aber was man auch noch in Olivers Handy fand, war eine Google-Suche wenige Tage nach Jennys Verschwinden. Da googelte er nämlich nach einem Tauchanzug. Und er war auch wenige Tage nach Jennys Verschwinden beim Stausee in Ottenstein. Also er ist an sehr, sehr vielen verlassenen Orten gewesen, weil im Januar ist in dem See nichts los. Und auch dort sendete die Polizei natürlich dann Taucher hin, die Sondereinheit Cobra. Diese konnte allerdings erst 4 Monate später dort tauchen, da der See ja komplett zugefroren war im Januar oder im Februar, je nachdem wann die da gewesen sind und sich das angeschaut haben. Da muss wahrscheinlich schon so ungefähr Anfang Februar gewesen sein. Und im Sommer ist dieser Stausee auch durchaus beliebt in Österreich, jedoch halt eben im Winter nicht. Und die Staumauer dieses Stausees, die ist auch videoüberwacht, aber der weitere Teil eben leider nicht. Und es ist eben gut möglich, in diesem See Gegenstände oder auch Personen verschwinden zu lassen. Der See ist 55 Meter tief und auf dem Grund des Sees könnte man gut einsinken. Ein Leiter, der diesen Stausee da so betreut, hat nämlich erzählt, dass er vor 40 Jahren zum Beispiel jemanden hatte, der beim Schwimmen eingesunken ist und seine Leiche wurde bis heute nie geborgen oder gefunden. Also ist es nicht so einfach, dort an überhaupt eine Leiche zu kommen. Und Oliver bestreitet in der Vernehmung auch nicht, am Stausee gewesen zu sein, jedoch war er wohl in Begleitung einer Frau dort. Es wäre also theoretisch möglich, dass Jenny auch dort liegen könnte, aber gefunden hat man ja leider dort nichts. Was aber auch nicht unbedingt so einfach ist, da überhaupt jemanden zu finden. Und auch hatte der Kurier in Österreich die Möglichkeit, mit Olivers Eltern zu sprechen. Ihr Sohn steht natürlich seit Jennys Verschwinden ständig in den Medien, aber Oliver selbst spricht nicht mit den Medien. Und Olivers Vater behauptet, die beiden hätten nicht gestritten und dass niemand seit dem Vorfall mit der Familie mehr reden würde, da natürlich Oliver jetzt als Täter angesehen wird. Oliver sei ein leichtes Opfer, quasi als hätte man nun einen gefunden, dem man das anhängen könnte, obwohl er unschuldig ist, so interpretiert man das natürlich dann. Und dann äußerten die Eltern im Interview auch noch, dass Jenny ja angeblich zum IS gehen wollte und vielleicht im Ausland dann ums Leben gekommen sei. Für diese Aussage, dass sie eben zum IS gegangen sein soll, gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte. Und auch glauben sie, Jenny könnte eventuell untergetaucht sein und irgendwo weiterleben. Und Jennys Mutter will das ja einfach nicht wahrhaben, dass ihre Tochter quasi abgehauen ist. Und auf die Kameras, die Oliver ja in der Wohnung versteckte, äußerten sich die Eltern auch. Da haben sie einfach nicht wie Oliver gesagt, dass er Schmuddelfilme drehen wollte, sondern ihr Sohn, der hat ja mal in der Wohnung Drogen gefunden und wollte eben dann mit den Kameras beweisen, dass das Jennys Drogen sind und nicht seine. Es gab natürlich auch Hausdurchsuchungen bei Oliver, bei denen natürlich auch noch mehr Datenmaterial sichergestellt wurde. Und gegen Jennys Ex-Freund, also Oliver, wurde ja nun einige Zeit ermittelt. Es wurde auch nach Jenny gesucht an Stellen, an denen er sich aufgehalten haben soll. Jedoch wurden die Ermittlungen nach 15 Monaten offiziell eingestellt. Ab und an gäbe es zwar noch Suchmaßnahmen in den Wäldern, aber Jenny bleibt verschwunden. Und für Jennys Familie, besonders ihre Mutter, natürlich ein ganz großer Albtraum. Es gab auch viele belastende Medienberichte, als der Fall natürlich in die Öffentlichkeit kam. Und auch wollten Leute Jenny am Westbahnhof gesehen haben. Dort verbrachte die Mutter dann auch einige Zeit. Und ich stelle mir das auch so schrecklich vor. Immer mal wieder Meldungen, Übersichtungen von Jenny. Dann hofft man vielleicht, sie könnte doch noch am Leben sein. Aber dann findet man letztendlich doch nichts. Und dann glaubt man wahrscheinlich wieder, sie ist tot. Und selbst am 7. Juni, an Jennys Geburtstag, ging ein Hinweis ein, was ich sehr, sehr makaber finde. Das muss die Person auch gewusst haben, gehe ich mal von aus. Und dieser Tag war natürlich für die Familie sowieso belastend. Und dann kommt eben noch eine Zeugenaussage rein. Und zwar sagte Olivers Ex-Freundin aus, dass Jenny von Oliver entführt worden sein soll. Ganze 6 Monate später. Das stellte sich dann aber raus, dass sie sich nur an Oliver rächen wollte. Aber das als Familie natürlich zu hören, brachte natürlich bestimmt wieder sehr viel Aufregung rein und Sorgen. Und ich kann solche Leute nicht verstehen, die der Familie dann noch irgendwo so viel Leid zufügen, nur um sich eben an Oliver zu rächen. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Und genau ein Jahr, nachdem Jenny verschwunden ist, auch um dieselbe Uhrzeit, wo das letzte Foto entstanden ist, um 1.16 Uhr, begann eine Mahnwache für sie, bei der sich Freunde und Familie in der Brigittakirche zusammengesammelt hatten. Aber auch ist Jennys Familie ziemlich klar, sie glauben nicht, dass Jenny noch am Leben ist, auch wenn es manchmal kleine Hinweise gab, aber sie sind da doch recht sortiert und klar im Kopf, würde ich mal sagen. Also sie glauben, dass Jenny tot ist und auch Jennys Mutter, die spricht noch so in Gedanken mit ihr, sagt sie, und sie hat auch keine Angst, wenn Jenny gefunden werden sollte. Diese quälende Ungewissheit, die soll einfach endlich aufhören und das sind ja jetzt mittlerweile über 4 Jahre, bald 5 Jahre im Januar. Und das stelle ich mir sowieso ganz, ganz schrecklich vor. Ich denke da noch immer an die Zeit, wo ich noch oft mit der Familie von Anna zu tun hatte, mit Dirk, wo man sie auch noch gesucht hat, wie schrecklich das für die Familie auch war und gewesen sein muss. Und das ist jetzt im Fall von Jennys Familie natürlich auch total schlimm. Es ist eigentlich, fast klar, wahrscheinlich, dass Jenny tot ist und man kann sich nicht würdig verabschieden, man kann sie nicht begraben, weil eine gewisse Person, die dafür verantwortlich ist, wer, wissen wir nicht, man darf hier niemanden beschuldigen, weiß, wo Jenny ist. Ich denke nicht, dass sie sich abgesetzt hat oder Suizid begangen hat, aber die Person sagt nichts und das ist natürlich auch wirklich einfach nur traurig. Und ich hatte euch auch noch ganz vergessen zu erzählen, dass die Wohnung auch sehr akribisch übrigens von der Polizei durchsucht wurde. Das fällt mir nämlich gerade noch ein. Und dort aber keinerlei Spuren gefunden worden sind, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Jedoch ähnelt sich auch hier wieder der Fall Rebecca Reusch. Da hat man natürlich erst viele, viele, viele Tage später in der Wohnung irgendwie nachgeguckt, gesucht nach Beweisen für eine Gewalttat oder für ein Gewaltverbrechen. Und nach 9 Tagen haben sie auch erst vermisst gemeldet. Das heißt, wahrscheinlich nach 10 oder 11 Tagen oder vielleicht sogar später sind sie erst in die Wohnung und haben da nach eventuell belastenden Hinweisen für ihr Verschwinden gesucht, aber da eben nichts gefunden. Und Blut haben sie mit Sicherheit ja auch geguckt, ob da irgendwo Blutspuren sind. Und es muss ja auch keine Tötung gewesen sein, wenn es denn in der Wohnung passiert ist, die blutig gewesen sein muss. Das muss ja nicht zwangsläufig der Fall gewesen sein. Oder vielleicht wurden die Beweise dafür auch einfach weggeschafft. Wie gesagt, über 10 Tage, das sagte auch mein Ermittler im Fall Rebecca, ist eine verdammt lange Zeit und für so Spurensicherung extrem schwierig. Ja, das war jetzt übrigens so alles, was ich über den Fall Jenny euch präsentiert habe oder präsentieren wollte. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut zusammengefasst habe. Ich war mir nicht ganz sicher mit den Orten, mit den GPS-Datenorten. Ich habe das so übernommen, wie ich das alles so gelesen und gehört habe. Ich werde euch auch noch einen guten Podcast dazu verlinken vom Kurier. Und ja, es ist wieder mal ein sehr, sehr schrecklicher Fall. Und ähnlich wie im Fall von Rebecca Reusch, denke ich mal, werden da die Gedanken auch oft Richtung Ex-Freund gehen oder letzte Person, mit der sie eben Kontakt hatte. Das ist ja ganz, ganz häufig so in vermissten Fällen. Ja, irgendwann wird die Wahrheit hoffentlich ans Licht kommen. Hoffentlich wird dann noch Bewegung in den Fall kommen. Vielleicht spricht ja irgendwann mal jemand oder es findet sich doch noch etwas. Ob Jennys Mutter jetzt immer noch sucht, weil die Artikel waren teilweise ein paar Jahre alt, das weiß ich nicht genau. Aber ich denke, dass man da als Familie nie ganz aufgeben wird. Das ist auch richtig so. Und ich hoffe einfach für die Familie, dass man Jenny noch finden wird. Und lebend wäre natürlich das Schönste. Aber sollte sie nicht mehr leben, sie eben wirklich würdig bestatten zu können. Das wünsche ich der Familie wirklich ganz, ganz doll. Und ja, damit beende ich jetzt den heutigen Podcast bzw. die heutige Folge über Jenny Scharinger. Und ihr dürft mir gerne mal eure Meinung zu dem Fall schreiben. Ich würde auch mal sehr interessieren, da der Fall ja jetzt aus Österreich kommt, ob ihr den Fall gekannt habt, gerade so jetzt die Leute aus Deutschland. Und ja, verabschiede mich für heute und sage bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.